Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ja, hallo zusammen. Heute wieder aus unserer Mansarde. Wir haben jetzt etwa 4 Versuche gehabt, bis wir den Einstieg finden konnten. Ich hoffe, es klappt einmal. Let's party, oder?
Genau. Let's party. Mit dir zusammen.
Ja, genau.
In Bern.
Ja,
sagen wir mal, wie es richtig abgeht.
Unzensiert. Ja. Genau.
Nein, wir freuen uns, wie ein Morgen, sagt man in Bern. Ich darf das so sagen, hat man mir gesagt. Mhm. Und darum, ja. Ja. Und herzlichen Dank auch für die Einladung, die wir haben. Die, die jetzt uns zuhören, die wissen, wer es geht.
Hey, die, ja. Die uns kennen, ja. Genau. Das hören andere zu, hoffentlich.
Ja, ja. Aber die, die uns eingeladen haben, sollten auch zuhören.
Ja, und im heutigen Fall, also ich hoffe, ihr habt eine schöne Party und ihr habt nicht, wie im heutigen Fall, «The Dark Side of Nightlife».
Mit Anja stellt uns der Fall «Blackout Blanca» vor.
Genau, ja, für mich ein sehr wichtiger Fall. Man merkt es ja auch im Verlauf, wieso so wichtig. Jetzt ist mein Thema. Beschäftigt mich auch seit jungen Jahren mit solchen Geschichten.
Das kann ich bestätigen.
Kannst du bestätigen, schon im Gymnasium, gell? Mhm. Ja, aber meine Eingangsfrage dann im Gymnasium so, oder in euren jungen Jahren, was hat euch denn am meisten Angst gemacht? Könnt ihr euch erinnern, habt ihr irgendetwas gehabt?
Also aus dem Nightlife.
Allgemein ein bisschen.
Wildlife.
Das tue ich einfach breit auf jetzt.
Ja, Kontrollverlust. Genau.
Ja.
Also ich habe immer geschaut, dass ich nur sehr viel trinke, dass ich noch bei Bewusstsein bin. Mhm. Nein, oder eben nicht schlecht. Und dass ich gewusst habe, ich komme irgendwie noch heim. Und natürlich habe ich nie mein Glas unbeaufsichtigt gelassen.
Schon dann nicht?
Ja, ich habe immer die Hand drauf gehabt. Meine Mutter ist dort mega drauf gewesen. Ja.
Das hat man dann noch gar nicht so
gemacht. Mal in den Bauernfest eben schon noch.
Ah.
Aha. Ja, ich habe mir im Voraus überlegt, ich hatte eigentlich von nichts Angst gehabt, bis die Idee hat getroffen. Und dann, Dani hat immer so, Bücher gelesen. Und einmal hat sie erzählt, sie hat ein Buch verschlungen und dort hat der eine Mann eine Kamera in einem WC installiert und hat immer von unten alles gefilmt. Und das hat mich über Jahre hinweg geprägt. Mhm. Immer, wenn ich vom WC war.
Hast du das eine Kamera?
Ja, nicht Angst gehabt, aber das hat mich sehr beschäftigt.
Sorry für das.
Ja, auf was hast du Angst gehabt?
Alles mit Filmen geht nicht. Mhm. Heimlich.
Ich hatte auch nicht so viel Angst, muss ich sagen. Aber ja, ich hatte fast auch ein bisschen zu wenig Angst. Ich hatte wirklich einen riesen Schutzengel. Weil ich habe jetzt nie eben mein Glas beobachtet. Aber wir waren auch in einer, glaube ich, sehr guten Bubble-Ding in Bern. Wir hatten es mega gut. Und alle haben zueinander geschaut, glaube ich.
Das ist schön.
Gut, gehen wir doch zu Blanca, 19. Aber eben, es hat sich zuerst eine Kira angemeldet in meiner Villa Margherita Sprechstunde. Sie hat unbedingt Infos gebraucht. Es ist quasi ein Notfall.
Ja, wenn sie blutet, oder warum ein Notfall?
Nein, sie ist eingeladen zu einer grossen Silvesterparty. Es klingt jetzt komisch.
Ja, ich verstehe noch Bahnhof, aber es klingt sicher mal spannend. Vor allem, wenn ist eine Party ein Gyni-Notfall? Das interessiert mich.
Genau, das löse ich jetzt gleich auf. Es ist tatsächlich so, dass Kira hat mir erzählt, dass eine gute Freundin von ihr, eben Blanca, vor ein paar Wochen wirklich mit etwas ganz Schlimmem konfrontiert ist worden. Und sie möchte absolut nicht, dass ihr das Gleiche passiert, beziehungsweise sie bräuchte einfach mehr Informationen.
Also ich nehme an, die Kira, die zu dir ist, die ist jung und gesund und hat keine gynäkologischen Probleme. Sonst.
Genau. Sie war ja nur einmal bei Gyni gewesen, wegen einer Verhütungsfrage, hat einen Freund, nimmt aktuell Pillen, alles läuft gut. Und sie ist einfach wirklich ziemlich aufgeregt, weil die Geschichte von ihrer Freundin, die geht ihr wirklich nach.
Also die Freundin ist gleich alt, die Blanca.
Genau, sie ist auch 19. Und vor ein paar Wochen ist sie eben in Ausgang gegangen an eine Party. Sie hat gefeiert und erwacht am nächsten Tag in der frühen Morgenstunde in einer Fremdenwohnung neben ihr einen fremden Mann und kommt ein riesen Schreck. Sie stürmt aus der Wohnung raus, weiss im ersten Moment gar nicht, wo sie genau ist, kann sich aber dann ein bisschen orientieren, weiss, in welchem Quartier sie ist und nimmt dann das Tram und kommt schlussendlich irgendwie heim.
Also die Blanca, die Freundin, mhm. das ist ja mega gemischt. Das ist, ist echt nicht zur Polizei gegangen oder was hat sie gemacht?
Ja, es ist ihr eben gar nicht gut gegangen. Es ist ihr sehr, sehr schlecht gewesen. Sie hat sich auch immer wieder übergeben. Sie hat immer wieder gebrochen. Und dann hat Blanca zu allem über noch bemerkt, dass sie gar keine Unterhose mehr hat unter ihrem Rock. Und es hat sie vollkommen ausgenockt. Sie ist dann daheim, also sofort unter Dusche und ist so, fast so, sie hat es beschrieben, wie stundenlang unter der Dusche gestanden, bis dann ihre Mutter ans Bad geklopft und hat gefragt, was da eigentlich los ist.
Ups, und das klingt wirklich spannend.
Ja, dann hat Blanca ihrer Mutter die Geschichte erzählt, auch von diesem Filmriss, dass sie eigentlich wie ein Blackout hat, dass sie gar nicht mehr weiss, über mehrere Stunden vom letzten Abend. Und dann hat die Mutter gesagt, hey, dann müssen wir sofort auf einen Notfall.
Ist das das, was korrekt ist, also das, was empfohlen ist? Sollte man da nicht direkt zur Polizei? Ich wüsste es jetzt wie gar nicht.
Ja, es sind wie beide Wege möglich. Wenn man sich direkt bei der Polizei meldet, dann ist die Polizei eigentlich wie gezwungen oder dann muss sie ermitteln wegen Verdacht auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuellen Übergriff oder etc. Also es ist dann wie ein Offizialdelikt. Also es wird ein Strafverfahren eingeleitet.
Automatisch, ja.
Automatisch, genau.
Ob man will oder nicht, ja.
Und wenn man noch nicht weiss, ob man ein Strafverfahren will, also ob man noch eine Anzeige machen möchte oder nicht, dann sollte man sich nicht direkt bei der Polizei melden, sondern einfach ins Spital gehen. Also dort auf einen Notfall. Und dort wird man dann aufgeklärt, was man alles für Recht hat. Und die medizinische Betreuung unterscheidet sich überhaupt nicht, ob man bereits eine Anzeige erstattet oder ob man sich das noch überlegen will. Es wird immer jemand von Rechtsmedizin zur Spurensicherung dazu beizogen, weil die Spuren werden dann gesichert und aufbewahrt. Mhm. Und wenn man tatsächlich dann sagt, mal, ich möchte eine Anzeige machen, dann werden die Spuren dann ausgewertet.
Also Spuren, ja.
Genau.
Aus der Untersuchung, aus
genau.
der Gyni-Untersuchung.
Das, ja, es gibt so Abstriche, die man einfach aufbewahrt, aber auch zum Teil Kleider oder Slip-Einlagen oder einfach das, was man dann hat dreht. Oder? Ja.
Wenn man es noch hat, gell?
Wenn man es noch hat, genau. Also eigentlich kann eine betroffene Frau nach der Untersuchung in Ruhe überlegen, ob die Anzeige starten oder nicht und sich kann noch beraten lassen.
Okay, also die Betroffene in unserem Fall jetzt Blanca kann sich untersuchen lassen und die Spuren sichern lassen und sich dann überlegen, ob sie Anzeige machen will, oder?
Mhm.
Okay. Und in der Blanca in dem Fall ist es wichtig, dass es eine Untersuchung gibt. Sie weiss ja nicht, was passiert ist, oder?
Ja. Das ist wirklich ganz dubios in ihrem Fall. Und da ist natürlich eine Untersuchung extrem wichtig. Also eigentlich nicht nur zum Spuren sichern, sondern eben auch, um allfällige Verletzungen zu suchen, zu dokumentieren und eventuell dann auch zu behandeln. Weil so Verletzungen im Genitalbereich, die verheilen eigentlich sehr, sehr schnell. Man sollte eigentlich innerhalb von 24 Stunden sich für so eine Untersuchung melden. Und dann ist halt auch ganz wichtig, ich weiß jetzt gar nicht, ob Blanca Pillen nimmt oder so. Aber natürlich wäre auch eine Abgabe von Pillen danach sinnvoll, weil sie ja nicht weiss, ist sie zur Geschlechtsverkehr gekommen
oder
nicht. Und dann eben auch noch die HIV-PEP, also die Postexpositionsprophylaxe, müssen wir sicher diskutieren.
Okay.
Ja, die PEP-Prophylaxe, das ist so eine medizinische Sofortmaßnahme, wo nach jedem möglichen Kontakt mit einem Krankheitserreger ergriffen werden oder ergriffen wird, für eine Infektion zu verhindern, also bevor sich der Virus
wie also könnte ausbilden. Das HIV-Virus.
Das HIV-Virus, genau.
HIV-Virus ist es.
Ja, stimmt, HIV-Virus.
Also aber im Verdacht auf sexuellen Missbrauch ist es HIV-PEP. Also gegen das HIV-Virus.
Ja. Postexpositionsprophylaxe. Und das, zum Teil eben Pillen danach an sich könntest du auch in der Apotheke bekommen, aber sobald es dann eben um Spurensicherung geht und auch die PEP-Prophylaxe ist sicher wichtig, dass man sofort in einen Gyni-Notfall geht.
Also es ist auch vor allem wichtig, es ist so ein Medikamenten-Cocktail, dass die Viren abgedrückt werden durch Medikamente und sich nicht irgendwie neu mehr in eine Zelle einnisten und vermehren. Aber die Wirksamkeit von dieser Prophylaxe hängt eben davon ab, wie schnell man es geht nach der Exposition, oder?
Genau. Und es ist natürlich ganz klar, wenn der Täter unbekannt ist, gibt man es meistens, wenn man Verdacht hat auf wirklich sexuellen Missbrauch. Aber wenn der Täter jetzt bekannt wäre, dann würde man natürlich zuerst bei dem Blut nehmen und schauen, ob der, positiv ist, zum Beispiel auf HIV.
Aber heisst, man muss ja innerhalb die PEP nehmen, 72 Stunden machen. Also ja, man muss das auch noch in dieser Zeit finden. Oder?
Genau. Ja. Genau.
Ja. Also ich habe das mal erlebt, wo nach einer Pille danach, wo eine Frau ist im Spital gelandet und die sind nicht der Typ, sie hat noch gewusst, wo sie erwacht ist. Mhm. Irgendwo im Langental. Und dann die Polizei ist dann aus dem gleichen Tag geholt und hat als erstes mit dem einen HIV-Test gemacht. Ja. Und dann hat sie es dann nicht müssen.
Hey, ich habe im Fall in meinen Berner Zeiten bin ich von einer Prostituierte, die im Zeug war, die mega Schmerzen hatte, attackiert wurde und sie hat mich verletzt. Und dann hat mir das eben auch abgeklärt, ob ich so eine PEP muss machen.
Mhm. Also ist schon noch ein heavy Cocktail, darum, wenn man es vermeiden kann, das muss man ja über Monate nehmen, wenn man das kann, sonst testen kann, natürlich beim Täter, der ist natürlich gäbiger, oder?
Ja, dort ist es eben gesehen, dass sie ins Spital kam und sie sich getestet haben und mir dann die Warnung gegeben haben.
Hey, aber jetzt hast du von Bern geredet und ihr geht auch schon gleich zu Bern an eine Party. Anja, du bist ja da so Teil von einem Bern Modell. Kannst du mir auch ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist?
Genau, also das Berner Modell, das heisst unter anderem, dass die Untersuchungen und auch die Befragungen vom Opfer ausschließlich durch eine Frau erfolgen, also auch nachts. Also es wird immer eine Gynäkologin eine Untersuchung machen, also die Untersuchung machen und auch immer eine Polizeibeamtin oder Fahnderin die betroffene Frau begleiten und befragen schlussendlich.
Ja, eine Fahnderin, das ist jetzt nicht eine so eine Kommissarin wie im Tatort am Sonntagabend, sondern das ist eine Kriminalbeamtin, die Ermittlungen am Tatort führt, Spuren auswertet und sichert und auch die Befragungen durchführt, wie das alles abgelaufen ist, wenn man es noch weiss. Ja.
Ich finde es auch wichtig, als Ansatz, dass die Untersuchung nach so einem traumatischen Erlebnis wirklich durch eine Gynäkologin gemacht wird, also durch eine Gynäkologin und nicht durch einen Mann. Also ich denke, es ist eh schon schambehaftet, so eine Untersuchung, und so fühlt sich das Opfer dann nicht noch triggert durch einen männlichen Untersucher.
Ja, ich habe das ja viel erlebt, wie so eine Frau zu Weg ist, wenn sie von Opfer kommt. Und ich denke sicher, einfacher von Frau zu Frau so einen Zugang zu finden zu Betroffenen, um dann eben auch noch die eher schwierige Untersuchung natürlich zu machen, nach so einer Tat, oder?
Also ist dort die Untersuchung selber anstrengend oder mehr einfach psychologisch, weil es sich wie triggern kann, weil es in der gleichen Region ist, oder?
Ja, es kommt natürlich darauf an, weil es natürlich verletzt ist und so, ist natürlich auch eine Untersuchung nicht angenehm und
eher schmerzhaft, im schlimmsten Fall, gut. Zurück zu der Blanka. Sie ist ja mit ihrer Mutter auf den Gyni-Notfall gegangen. Und jetzt kommen wir wieder dort drauf. Was hat man dann dort genau gemacht?
Also eben, man hat untersucht nach Verletzungen. Man hat geschaut, ob es Spuren gibt vom Täter. Das können Haare sein, Hautpartikel, aber auch Sperma. Also da gibt es eben so Abstriche, wo man dann auf das spezifisch sucht. Die Spurensicherung macht eigentlich Gynäkologin und gibt dann die Wattestäbli eben an der Rechtsmedizinerin oder dem Rechtsmediziner und die uns dann aufbewahren. Also es gibt genau das Schema, wo genau Abstriche am und im Körper müssen entnommen werden. Aber Caro hat natürlich, nicht Caro,
unsere Blanka.
Blanka hat natürlich auch müssen wissen, warum sie dieses Blackout hat gehabt.
Also das ist ihre, Blanka. Das ist,
genau. Das ist so ihre extrem nachgegangen, oder warum das jetzt das auch Filmriss hat.
Ja, und das klingt schon sehr nach den K-Tropfen. Wir sagen denen auch GHB oder Gamma-Hydroxybuttersäure.
Das ist der chemische Begriff.
Das ist der chemische Begriff. Mhm. Aber bekannt ist vielleicht Liquid Ecstasy, Liquid E, Liquid X, G oder ganz schlimm auch Fantasy. Ja,
man sich fragen, wer viele Fantasie ich habe mal googelt, das ist. Es gibt noch viel mehr. Ja.
Und chemisch ist das eng verwandt mit dem Neurotransmitter GABA. Also das ist ein hemmender Neurotransmitter, der so quasi die Nervenzellen ein bisschen beruhigt, also die Erregbarkeit reduziert und so eigentlich eine beruhigende Wirkung auf das zentrale Nervensystem hat.
Ja, da können wir ja aus unseren andere Folgen, unser Chill-Hormon Progesteron, wenn man das nämlich schluckt, dann tut es die Leber so umbauen, dass es ein Metabolit, also ein umgewandelter Progesteronstoff, das Allopregnanolon gibt. Und das tut eben auch direkt an dem GABA-System angreifen, also andocken, und darum tut Progesteron eigentlich auch den Tiefschlaf so fördern.
Das ist natürlich ein super Input. Ihr wisst alle, dass Progesteron mein Lieblingshormon ist. Und das ist quasi eben der positive Effekt von dem Metabolit von Progesteron. Aber beim GHB, den K-Tropfen, ist das Ziel natürlich nicht ein wunderbarer Tiefschlaf, sondern die K-Tropfen werden in Trinks gemischt mit dem Ziel, das Opfer handlungsunfähig zu machen. Und Täter, die nutzen quasi die Wehrlosigkeit der Opfer aus für Vermögensdelikt. Also, es ist das Handy stellen, Portemonnaie stellen.
Ja, nein, oder sogar eben zum Bankomat gehen.
Ja, oder eben, oh, ja, das ist mal das eine. Oder eben Sexualstraftaten zu verüben.
Ja, es ist viele Schlagzeilen, K.O.-Tropfen, Vergewaltigungsdrogen und so weiter. Also, das kennen wir von den Medien. Also, GHB ist regelmässig in den Schlagzeilen. Und wie du gesagt hast, Priska, in Getränk macht es die Opfer manipulierbar, willenlos sogar. Aber in hohen Mengen sogar bewusstlos, darum auch der Name K.O.-Tropfen. Es ist aber nicht so, dass man direkt K.O. an Boden geht, wenn man es trinkt, sondern, dass man eben das willenlos.
Das wäre ja zu auffällig, oder?
Das wäre nicht zu auffällig. Und wir wollen jetzt wir wollen mit dem Opfer noch etwas machen. Also das Willenlosigkeit oder die Willenlosigkeit, das ist das, was man dann ausnützt, weil dann kann der Täter eben sagen, also komm, ich gehe jetzt schnell zum Bankomat, gib da die Code, hab ein bisschen Geld ab, das Opfer macht es, weil ich kann sich auch problemlos das Passwort erinnern, das ist nicht das Problem. Es kann ja, es redet ja auch, gibt Antwort, dass man merkt eigentlich nichts im ersten Moment. Und oder eben der Täter sagt, komm, jetzt gehen wir heim und ja, das Opfer geht mit.
Das habe ich eben nicht gewusst, dass es so eine Roboterisierung gibt. Ist noch nicht so lange her. Im Sommer sind wir ein Mitarbeiterfest gehabt und dort sind wir nachher neu ausgegangen. Meine Jungen haben mich mitschleppen in einen Club und dort ist eben unmittelbar eine junge Frau zusammengebrochen. Ich habe das Gefühl gehabt, es immer, führe immer zum Zusammenbruch.
Ja, es kommt halt immer darauf an, auf die Dosis und dann ist es auch sehr individuell, wie die Tropfen wirken im Körper, oder?
Ja, also GHB selber, das ist ein farbloses Pulver. Man kann es eben in Flüssigkeiten mit salzigem oder leicht seifigem Geschmack. Also in Flüssigkeit ist es seifig oder salzig im Geschmack, aber hat fast keinen Geruch, also man kann es nicht rausgespüren. Es ist, das Pulver ist gut mit Wasser oder Alkohol mischbar. Und ja, so merkt man eigentlich nichts davon.
Besonders mit Alkohol sind gescheinste Geschmack eben weniger erkennbar.
Es hat ja, vor allem so eine, die alkoholischen Getränke, die hast du noch irgendwie mit Saft, Orangensaft und so. Das ist dann so ein viel Stoff gemischt und geschmacklich so intensiv schon per se, dass sicher gar nichts rausgespürt.
Hey, hat Blanca beschrieben, wie es ihr ergangen ist? Oder muss man vielleicht anders fragen, was weiss sie überhaupt noch von diesem Abend?
Also sie weiss eigentlich quasi nicht mehr. Sie weiss auch, dass sie dort an dieser Party ist angekommen mit ihren Freunden. Und dann hat sie natürlich auch befragt, was ist denn passiert? Also sie ist ja nicht allein zur Party gegangen, oder?
Ja, und ja, warum ist ihr das passiert? Also haben sich die Freundinnen, der Freund aus dem Staub gemacht?
Ja, das ist eine komische Geschichte. Das sollte eigentlich nicht passieren. Mädchen müssen immer zusammen her und in gleicher Konstellation eigentlich wieder weg von Party.
Das ist schon die erste Take-Home.
Das ist so ein bisschen Take-Home, genau, first. Aber ihre Freunde haben gesagt, also die Blanca war mega gut drauf gewesen, hat dann auch so eine Bekanntschaft gemacht, eine Bar und mit dem fremden Typ etwas getrunken. Und im Verlauf, als sie es eben schrieben, war sie eben ein bisschen so ein bisschen over the top gewesen. Also, sie haben immer gedacht, jetzt hat sie auch ein bisschen zu viel gehabt. Und sie haben so mehrmals gefragt, ob sie nicht ein Heim möchte. Und jemand von der Gruppe hat gesagt, sie würde sogar noch Heim begleiten. Aber eben Blanca hat vehement dagegen gesprochen. Ich fand, sie fühlt sich top. Und O-Ton, es ist ein wahnsinnig geiler Abend und sie möchte sicher nicht Heim. Das hat sie so gesagt. Und dann sind die anderen irgendwann müde geworden, haben sich verabschiedet und haben gedacht, ja, okay, Blanca wohnt nur 5 Minuten weg von dieser Party und sie hat sie noch nicht so einen mega kaputten Eindruck gemacht, also sie hat ja mit ihnen noch geredet und so. Sie hat einfach gedacht, okay, ein bisschen einen drüber getrunken, aber nicht viel mehr.
Hey, das finde ich wirklich verheerend, oder? Wenn sie sich noch wehrt gegen die Freunde eigentlich noch an das gedacht haben. Ich nehme an,
ist eben die Euphorie, die anfängliche Euphorie vom GHB.
Ja. Ich nehme an, der fremde Typ, der sie am nächsten Tag erwacht ist, hat die Blanca nach Hause genommen. Und was dort passiert, weiss man auch. Weiss weder Blanca noch mehr. Ja, reden wir doch noch mal. Ich finde das noch interessant, die Wirkung von diesen K.O.-Tropfen. Du hast gesagt, eben, das Problem ist, dass quasi 15 Minuten nach der Einnahme eigentlich zuerst mal eine Euphorie auftritt. Also man geht nicht gerade ohnmächtig zusammen, ja, sondern man ist echt richtig gut drauf. Eben, wie du noch gesagt hast, man ist noch gut ein bisschen over the top. Man denkt, es ist vielleicht wegen dem Alk oder wegen dem Drink, den man da sich gegönnt hat. Und man wird redselig. Gegebenenfalls ist man vielleicht ein bisschen aufgekratzt und man denkt, oh je, also vielleicht die hat den Schwips. Genau. Ein bisschen zu viel gehabt. Eben, es kann am Anfang verwechselt werden mit der Wirkung von Alkohol.
Es ist eigentlich wie eine Stecker-Steckdose, wenn man es bildlich darstellen will. Also die Droge dockt sofort an den Rezeptor an, wirkt dort stimulierend im Hirn, also im ZNS. Und dann bleibt die Droge wie stecken an dem Eiweiß, an dem Rezeptor und die körpereigenen Neurotransmitter, die eben auch aktivierend, stimulierend würden wirken, die können nicht mehr andocken. Und dann im Verlauf wird die Person zunehmend eben müde und schläfrig. Und wenn dann zu viel von dieser Drogen ist im Körper, dann gibt es so eine Überdosisreaktion. Ich nehme an, das ist auch der Grund, wie sie sich erbrochen hat, also die Benommenheit, bis eben Bewusstlosigkeit und schließlich kann es im schlimmsten Fall einen Atemstillstand geben, oder?
Ja, das ist eben tatsächlich so, dass K-Tropfen dosisabhängig zum Tod können führen können. Und das nimmt ja der Täter wirklich in Kauf. Vielleicht weiss er es nicht, aber das macht es ja auch nicht besser. Und mildert die Strafmasse auch nicht. Und auf das können wir dann noch zu reden, wie strafbar das eigentlich ist, oder? In einem K-Tropfen-Abreich.
Ja. Und was es auch nicht einfacher macht, ist, dass bei jedem Opfer die Wirkung unterschiedlich ist. Das kann eben von Euphorie, wie wir vorhin gesagt haben, gehen, bis zu Enthemmung, Rededrang, manchmal ein bisschen Schwindel, bis eben Schläfrigkeit und Bewusstlosigkeit.
Ja, das weiss der Täter auch nicht, wenn er die Tröpfe drin tut. Ja. Wie wirkt das auf das Gegenüber? Ja. In welche Phase kommt sie? Vielleicht auch direkt, oder? Das
nimmt er euch auf. Mhm.
Ja. Aber es gibt ja so ein Blackout, oder?
Ja, ja, wir sagen dem retrograde Amnesie, kompletter Filmriss, ohne jegliche Erinnerung an die letzten Stunden. Es kann sein, das habe ich auch mal erlebt, dass du zum Beispiel noch, WhatsApp-Nachrichten schreiben, Fotos machen. Sollte man übrigens so, kann man manchmal rückblickend noch nachvollziehen, wo dass man überhaupt hergefahren ist. Aber man weiss das selber nicht. Das ist eben die retrograde Amnesie. Und wenn man die aber dann aufwacht, ist man meistens verwirrt, hat vielleicht Kopfweh, es kann ihm oft schlecht sein und auch eben so ein Herzflattern, Herzrhythmusstörungen und auch komische Muskelzuckungen.
Ja, das ist eben im Fall gesehen, den ich im Sommer gesehen habe. Ja. Die hat wirklich so ganz komische, die junge Frau hat ganz komische Zuckungen gehabt, bevor sie dann wirklich eingebrochen ist. Ja, und genau wegen all diesen Symptomen steht zum Glück das GHB seit 2002 in der Schweiz unter dem Betäubungsmittelgesetz. Es ist nach 1998 nämlich zu einer starken Zunahme gekommen, eben mit Vergiftungsfällen auf 30 bis 50 Fälle pro Jahr. Und darum, wenn du sagst, hast du das schon gemacht, gell? Da bin ich auch, also 18 gewesen. Das war mein Alter, wo das so ein bisschen aufgekommen ist. Und ich bin da schon sensibilisiert gewesen mit meinem Glas.
Vorbildlich. Gell? Ja, die Geschichte von GHB ist sehr interessant. 1960 ist es nämlich erstmalig synthetisch hergestellt worden, das GHB. Man hat so ein zentral dämpfendes Medikament gesucht, eben natürlich für Narkose zu machen. Aber man hat eben genau wegen den Nebenwirkungen, wo so die Muskelzuckungen, die dann so wirklich epilepsieartige Krämpfe beschrieben wurden, hat man dann gefunden, nee, das ist auch doch nicht so etwas Gutes und ist dann durch bessere Narkose mit ersetzt worden. Und dann eben in den 90er, 80er Jahren ist GHB illegal verwendet worden, zuerst als Nahrungsergänzungsmittel und dann angeblich so als Wachstumshormonstimulator in der Bodybuilder-Szene. Und erst so dann in den 90er Jahren als Freizeitdroge in die Paris-Szene auftaucht. Und genau wie du gesagt hast, dann schlussendlich, Gott sei Dank, 2002 in der Schweiz verboten worden. Aus Reaktion, dass das eben nicht so eine geile Partydroge ist, weil es eben ja, eben, tödlich kann sein, oder?
Hey, und was ja eben wirklich vielleicht verwirrlich scheint, ist, aber man kann den GHB auch, und das wird auch heute noch gemacht, einsetzen bei Narkolepsie. Also wenn man zu müde ist, kann man...
Also nicht zu müde, einfach Schlafsucht, also, das ist wirklich eine Krankheit.
Ja, das ist wirklich... das ist schlimm. Ja. Ja, und dort ist eigentlich wirklich so das Prinzip, aber dort ist die Dosierung sehr viel tiefer. Das ist, wie der Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht aus, wie etwas wirkt und ob es schon ein Gift ist oder nicht. In der tiefen Dosierung wirkt es eben aufputschend. Und das ist genau das, was man jetzt bei der Blanca auch gesehen hat. Die war wild und gut drauf. Mhm. Und ja, also man kann dort je nach Dosierung mit diesem Effekt ein bisschen spielen, wenn man es im Griff hat und auch die Dosierung überhaupt kennt.
Genau, also zusammenfassend haben wir gelernt, dass eben zwischen dem Rausch und dem Koma wirklich ein schmaler Grad ist. Und der Unterschied zwischen einer Dosis, die eigentlich den angenehmen Effekt noch erzeugt und der mit der lebensbedrohlichen Überdosierung, der Grad ist eben sehr klein und auch nicht bei allen Menschen gleich. Das kommt darauf ab, aufs Körpergewicht und Metabolismus etc.
Ja, und das Problem ist, wenn man GHB mit Alkohol vermischt, wird das Ganze eben noch ein bisschen schlimmer, weil eben so ein bisschen höhere Dosis von GHB sie, machen eigentlich, dass man eine Atemdepression hat. Also man tut weniger schnaufen pro Minute, man nimmt weniger Atemzüge. Und der Alkohol macht die Atmung selber flacher. Also die Besoffenen nehmen pro Atemzug weniger Luft ein, weniger Sauerstoff ein. Das heisst, wenn die Atemfrequenz sinkt durch das GHB und der Alkohol noch das Atemvolumen reduziert, ist es eben auch potenziell tödlich, Wahnsinn, dass man dann einen Atemstillstand hat.
Oder? Und das ist extrem wichtig zu wissen. Ja, kehren wir zurück zu der Blanca. Hat man herausgefunden bei ihr, ob das jetzt wirklich K.O.-Tropfen waren?
Genau, der Krimi neigt sich am Ende zu.
Nein, ja, es ist immer noch spannend.
Wir haben Blut abgenommen und wir haben hier im Urin nach GHB gesucht. Aber das Problematische ist, dass GHB eigentlich auch natürlicherweise im Körper vorkommt und dass es ganz schnell eigentlich verstoffwechselt wird. Das heisst, im Blut ist GHB bis zu 8 Stunden nachweisbar und im Urin bis zu 12 Stunden. Und darum ist eben der Zeitfaktor ganz, ganz wichtig, also man sich möglichst schnell bei Verdacht sofort irgendjemand vorstellt, bei Polizei, Notfall und oder
und jetzt kommt die zweite Take-Home-Message.
Direkt in ein Glas beiseln und es dann mitbringen zur Untersuchung.
Ja. Auch wenn man noch nicht sicher ist, gell? Ja. Das ist mir eben geblieben aus der Vorbereitung. Also in ein Glas ein bisschen in den Kühlschrank stellen. Mhm. Und auch wenn man dann am nächsten Tag merkt, dass es vielleicht nicht K.O.-Tropfen waren.
Dann kann man es dir fortschiessen.
Oder nicht trinken. Nein, aber das hat ja Blanca wahrscheinlich nicht gewusst. Ich erinnere mich nämlich an ein Detail, das du erzählt hast. Sie ist ja heim und hat mega lang geduscht. Heiss duschen. Es war also sicher schwierig gewesen, bei ihr irgendwelche Spuren zu finden.
Ja, und doch sind Abstriche abgenommen worden, das machen wir immer. Und die werden jetzt ausgewertet, weil Blanca ist ganz sicher, sie will unbedingt Anzeigen starten. Sie weiss zwar nicht mehr viel von diesem Mann, also hat eben diesbezüglich den Filmriss und die Adresse hat sie selbstverständlich natürlich auch nicht notiert. Sie ist ja eigentlich wie Kopf über Hals oder Hals über Kopf aus dieser Wohnung raus. Und mit welchem Tram dass sie aber heimgefahren ist, das weiss sie noch. Und natürlich haben eure Freunde den Täter genau können beschreiben. Und jetzt ist es die Aufgabe der Polizei, den zu finden. Genau.
Also, gell, das habe ich richtig verstanden. Auch wenn der Täter nicht bekannt ist, dann kann man Anzeige einreichen.
Genau, Anzeige gegen halt unbekannt. Und dann kann die Staatsanwaltschaft die Spuren sichern und auswerten lassen. Und dann erfolgt der Vergleich mit einer nationalen DNA-Bank, also einer Datenbank. Und es gibt dann grundsätzlich 2 mögliche Ergebnisse. Eine ist ein Spur-Person-Treffer, also die Spur passt zur bekannten Person.
Also das heisst, er ist schon mal auffällig geworden.
Genau, wir haben schon DNA von dieser Person und es passt dann, ist ein Match.
Ja.
Oder ein Spur-Spur-Treffer, 2 Datospuren stammen vom selben Täter.
Also das heisst, ein Wiederholungstäter, der aber noch nicht bekannt ist.
Ja, aber wir wissen, genau, dort haben wir schon mal die gleiche DNA haben wir schon irgendwann mal gefunden.
Also so Sexualdelikte wie auch sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung sind ja in der Schweiz Offizialdelikte. Ich muss immer sagen, dass sie nicht offiziell sagen, Offizialdelikte. Ja, das heisst, dass die Strafverfolgung eigentlich bei Anzeige einsetzt und auch weiterverfolgt wird, ob man dann noch will oder nicht. Also sobald die Polizei von der Straftat Kenntnis hat, wird es verfolgt. Und so das Verabreichen von K.O.-Tröpfen, auch wenn kein Sexualdelikt vorliegt, ist auch strafbar, weil der Gebrauch von diesen GHB ist eben verboten, weil Betäubungsmittel gesetzt. Da sind wir sehr vertraut als Ärztinnen, Apothekerinnen. Das heisst, Täter kann angeklagt werden wegen fahrlässiger Körperverletzung bis Gefährdung vom Leben. Also wenn stark dosiert ist, ist es eben die Überdosis, zur Atemstillstand führen.
Aber ich sage, wenn wir als Apothekerinnen, als Offizier, würden verabreichen oder nehmen oder eine Zubereitung machen, dann wissen wir ja genau, wie die Dosierung ist. Und die Täter, die haben ja keine Ahnung, die bestellen das irgendwo.
Im Schwarzmarkt.
Ja, dann
selber synthetisieren.
Ja, aber dann weißt du ja nie, wie viel überhaupt drin ist. Das denke ich mir. Darum habe ich nie so Partydrogen ausprobiert. Einfach, weil ich die Dosierung nicht kenne.
Nur wegen dem. Das hättest du gerne ein bisschen.
Ich wäre irgendwas
ausprobiert. Abgespaced.
Also kannst du mal gerne meine Herstellung kommen.
Genau. Du weißt ja, du kennst
wir machen mal kontrollierte Labor. Herstellungen.
Jetzt Progesteron lenkt mir.
Ja. Oh, du bist so bescheid. Hey, by the way. Wenn man einem Kind oder Jugendlichen unter 16 alkoholische Getränke oder auch andere Stoffe gibt, die Gesundheit gefährden können, oder sogar nur zum Konsum zur Verfügung stellen, also musst du es nicht einflößen, kannst du sagen, da hätten wir noch etwas. Der kommt da so eine Freiheitsstrafe über, also der wird auch angeklagt, also unter 16.
Was machst du jetzt, wenn du daheim Alkohol hast, machen wir mal ein Festchen und Kind selber hinter den Schrank gehen?
Da kommst du 3 Jahre ins Gefängnis. Ja, ist noch interessant. Ja. Mir ist auch in den Sinn gekommen, im Wallis haben sie früher den Baby Wein Rotwein mit ein bisschen Zucker in Schoppen, das ist eine Straftat in diesem Fall.
Ja, ich habe das wirklich gesundheitsgefährdend für das Baby.
Das habe ich nicht gewusst. Ja. Gut, also Anja, du bist ja jetzt in diesem Team, also du hast aus deiner Leidenschaft für Krimi, die schon im Gymnasium vorhanden ist, aber auch deine Leidenschaft für Kinder, hast du das ein bisschen kombiniert und du bist jetzt im Team vom Kinderschutz. Und du wirst dort ja auch gerufen, wenn bei einem Mädchen Verdacht auf sexuellen Missbrauch vorliegt. Also jetzt nicht nur im Zusammenhang mit K-Tropfen, sondern vielleicht in anderen sexuellen Missbrauch. Gibt es dort Unterschiede bei der Untersuchung?
Also noch jetzt zum Erwähnen, also das tut vielleicht ein bisschen komisch, Leidenschaft. Ich habe einfach mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, tatsächlich, weil ich finde, es ist etwas vom Schlimmsten, was du einem Kind kannst antun kannst. Ich has, ja, man kann es ja gar nicht verstehen, aber ich habe mich mit diesem Thema befassen und ich glaube, der Kreis schließt sich jetzt auch, dass ich irgendetwas dazu beitragen kann, mit einer guten Untersuchung, mit einer möglichst angenehmen Untersuchung, dass eben das schlimme Thema, wo mich so beschäftigt hat, dass ich da etwas Gutes dazu beitragen kann.
Bist du allein in diesem Team?
Nein, ich bin nicht allein. Also, wir sind 4 Frauen, die die Untersuchungen machen, 2 von Gynäkologie und 2 Kinderärztinnen. Und,
also, für den ganzen Kanton Bern ist das richtig?
Ja. Und, das ist eben das
Das ist nicht so viel.
Nein, aber es ist ein verantwortungsvoller Job.
Ja. Also wir sind auch auf Bicke, oder? Wenn da etwas ist, dann wird jemand von uns gerufen. Und es ist aber auch immer bei den Untersuchungen, wie wir vorhin gehört haben, jemand von Rechtsmedizin dabei. Und es wird natürlich nicht eine Gyni-Untersuchung gemacht, wie bei einer erwachsenen Frau oder bei einer Frau, die schon sexuell aktiv ist. Also das unterscheidet sich schon, die Untersuchung. Es gibt sogenannte eine Adams-Klassifikation, wo man eben so Befunde, wo man sieht, von Augen sieht, kann interpretieren. Es gibt leider nur ganz wenige, ganz typische Verletzungen oder Befunde, die bewiesen sind für einen sexuellen Missbrauch von einem Kind. Aber es gibt eben viele Befunde, die so von einem Missbrauch hinweisen könnten, aber nicht bewiesen sind. Und das macht es ganz einfach so sehr schwierig. Aber ein Leitsatz ist definitiv, wenn man nichts sieht, heisst nicht, dass nichts passiert ist. Also jeder Verdacht muss ganz fest ernst genommen werden und das Mädchen muss auch nachbetreut werden. Und weil wir wissen, dass die Mehrheit des missbrauchten Kindes bei der Untersuchung einen unauffälligen körperlichen Befund haben, weil eben auch dort oberflächliche Verletzungen sehr rasch heilen.
Ja, bei Kindern noch rascher, gell? Ja.
Ja, und meistens stellt man sich eben, oder viel spät natürlich vor, oder? Weil
das ist anogenitale Befunde. Also das ist in dieser Region, wo schon die Untersuchung gemacht wird.
Genau. Ja. Also natürlich auch ganz körperlich. Ja. Aber dort sicher speziell.
Und dort ist es ganz wichtig, dass man eben, je früher die Untersuchung kann machen kann, desto besser ist es, für keine Zeit zu verlieren und dort möglichst viele Spuren zu sichern. Mhm,
genau.
Anja, du hast uns das schon mal erklärt. Kannst du noch einmal wiederholen, wie es eigentlich im Gesetz ist, verankert ist, wenn eine sexuelle Handlung stattfindet mit unter 16-Jährigen?
Ja, das ist für mich immer mega schwierig. Ich habe auch noch mal nachgefragt bei meinen Expertinnen, die ich zusammen arbeite. Grundsätzlich sind sexuelle Handlungen mit unter 16-Jährigen strafbar. Es liegt aber keine Strafbarkeit vor, wenn der Altersunterschied nicht mehr als 3 Jahre beträgt. Also zum Beispiel eine 14-Jährige darf mit ihrem 17-Jährigen Freund Sex haben, ohne dass der angeklagt wird oder verklagt wird. Außer er macht etwas, was sie nicht will, natürlich. Es gibt auch eine Revision seit 2024, weil grundsätzlich ist es so gewesen, dass früher, eben, wenn man verheiratet ist, also ein Jugendliche, der verheiratet ist worden, dann ist das wie ein Schutz gewesen vom Täter. Also der hat, egal wie alt das Kind war, wenn sie verheiratet war, hat man nichts können machen.
Also das heisst, wenn sie 14 war und er ist 30 und sie sind geheiratet gewesen, dann wäre das nicht strafbar gewesen.
Ja. Ja. Und das ist jetzt anders. Und darum eben, um so Zwangsehen zu vermeiden. Es ist manchmal ein schwierig, weil Zusammenleben oder allgemeine Liebesbeziehung kann als besonderer Umstand betrachtet werden. Also das heisst, wenn der Täter... ja, wenn sie wirklich eine Beziehung haben und der Täter ist eben zum Beispiel... Also sie ist 14, er ist 19, aber sie hat wirklich eine schöne Liebesbeziehung. Ist natürlich das auch nicht einfach nur so eine Straftat von dem 19-Jährigen. Ja. Aber ausser er ist älter als 20. Also wenn der ja, dann ist es dann wieder anders. Er darf nicht älter als 20 sein.
Hey, ja. Okay. Also, das heisst, wenn ein 19-Jähriger mit einer 14-Jährigen eine sexuelle Beziehung hat und die im Rahmen von einer gesunden, nicht übergriffigen Liebesbeziehung ist, dann ist das noch nicht per se eine Straftat.
Mhm. Aber bei einer 12-jährigen oder jüngeren Person ist es immer eine Straftat.
Okay.
Genau. Das hat ja... Und dann kann man sagen, dass okay, eine Liebesbeziehung kann ja da noch gar nicht ja sein. Die 12-Jährige kann ja noch, ja, sie regelt nicht so ganz viel urteilsfähig. Ja. Also das, ja, das muss man sicher auch immer im Einzelfall betrachten, aber das ist sicher zu jung.
Es gibt ja seit dem 1. Juli 2024 auch eine neue Definition von Vergewaltigung. Also es hat eine Revision gegeben im Sexualstrafrecht.
Mhm, ganz wichtig.
Priska, weißt du die Definition?
die Definition.
Komm, ich übernehme.
Also, Vergewaltigung.
Nein heisst nein.
Also aha, das lösen. Meinst
du? Ja. Ja, also Vergewaltigung oder ein sexueller Übergriff oder eine sexuelle Nötigung liegt dann vor, also neu, nach dem neuen Strafrecht, wenn das Opfer dem Täter durch Wort oder Geste zeigt, dass es mit der sexuellen Handlung nicht einverstanden ist. Und ja, und wenn dann quasi der andere, also der Täter, sich vorsätzlich über den geäusserten Willen vom Opfer hinwegsetzt. Also das ist die Ablehnungslösung. Nein heisst Nein.
Mhm. Genau, und neu war eben auch, dass das sogenannte Freezing mit einbezogen wurde. Also wenn eine Person in sogenannter Schockstarre ist und natürlich nicht mal durch Worte und Gesten etwas zeigen kann, aber wirklich eben so schockiert ist, dass es eben in dem Freezing-Zustand ist, dann macht sich der Täter auch strafbar, ja, zum Glück. Oder?
Also mit dem, ja.
Also Passivität, Schweigen oder auch Ausbleiben von einer Reaktion sind keine Zustimmung mehr.
Hey, das ist eben bei mega wichtig, weil das ist ja bekannt, dass die Opfer eben irgendwie erstarren oder sich nicht mehr mitteilen können. Und wenn sie so eine sexualisierte Gewalt, wenn man sich nicht kann irgendwie dagegen wehren, weil man aus Schamgefühl oder im Schock ist, also wenn man seine Ablehnung nicht kann zum Ausdruck bringen,
dann längt das.
Dann muss es einfach längen.
Ja. Und eben auch jetzt im Fall von der Blanca, die ist ja noch mitgegangen und hat ja auch noch freiwillig Alkohol getrunken. Ich finde das besonders perfid.
Also ich finde, Gericht, es gibt ja wahrscheinlich noch nicht so viele Gerichtsfälle jetzt, aber Gericht müsste das sicher in der Zukunft auch als klare Ablehnung auslegen, wenn so ein Schockzustand vorliegt.
Und darum, weil das manchmal auch ein schwierig ist, auch bei K.O.-Tropfen, wo man ja vielleicht noch reden kann, vielleicht noch nicht explizit Nein sagt, heisst es eben, dass neu, also in 13 europäischen Ländern gilt schon Ja heisst ja. Und jetzt neu eben auch in Frankreich, seit dem Fall Bellico. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen.
Dann intensiv verfolgt.
Intensiv verfolgt, ja.
Das ist dann, wo ihre Ehemann hat, also der Ehemann hat die Frau über Jahre hinweg betäubt und Männer ein Pfeil geboten, hat sie dann noch gefilmt. Und das Coole ist, sorry, ich komme dann wieder zu der Blanca zurück.
Nein, mach noch mal. Du hast viel Sprechzeit.
Danke dir. Nein, sie hat gesagt, sie geht in die Öffentlichkeit mit ihrem Gesicht und sie stehen her und nicht sie müsse sich schämen, sondern der Täter soll sich schämen. Und darum ist sie so eine, fast eine Galionsfigur geworden. Für die Opferrolle, wo man sagt, die Scham gehört nicht zum Opfer, sondern die muss zum Täter gehören.
Finde ich voll richtig.
Also ich denke,
aber das ist nur bei Ja, also das wäre nur Ja heisst Nein und bei uns heisst, ist es noch Nein heisst Nein.
Ja, no. Aber no, in der Schweiz wird jetzt auch darüber diskutiert und debattiert natürlich. Und grundsätzlich finde ich schon auch, eigentlich ist das etwas vom Besten, vom Schönsten und vielleicht auch vom Erotischsten. Man kann sagen, ja, ich will, oder? Mhm. Und darum denke ich, ich wäre definitiv für Ja ist Ja. Oder Ja heisst Ja. Und ihr?
Ja, also es muss ja irgendwie, wenn jemand schweigt und nur irgendwie grosse Augen schaut, dann finde ich das jetzt überhaupt nicht sexy, ja. Ob Mann oder Frau.
Ja.
Also ich finde auch, es müssen beide irgendwie zustimmen.
Ja, es ist fast komisch, dass man über das muss diskutieren. Mhm. Aber eben, es zeigt das jetzt wie in der, dass es bis jetzt nicht gut gelöst ist oder nicht ausreichend. Ja. Und auch das mit der Hochzeit habe ich nicht gewusst, dass das
dass es wie ein Schutz gilt.
Ja,
krass. Ja, aber Blanca, was geht jetzt bei ihr weiter?
Genau, also eigentlich hat sie sich körperlich gut erholt. Es geht ihr sicher noch nachher, psychisch. Und es hilft aber ihr extrem, wenn sie darüber reden kann. Und sie will anderen Mädchen unbedingt die Erfahrung ersparen. Also sie ist da aktiv auf Social Media und macht da kein Geheimnis daraus, was ihr passiert ist. Und sie hat sich auch an die Fachstelle von Opferhilfe bei sexueller Gewalt gewendet. Da gibt es ein paar. Kann man im Internet finden, die Adressen. Und dort hat sie noch ganz, ganz viele wertvolle Informationen erhalten.
Ja, das ist ja wirklich super in der Schweiz, so Fachstellen. Eben, die bieten psychologische Beratung, informieren die Betroffenen über ihre Möglichkeiten, über Strafverfahren, Vor- und Nachteile von einer Anzeige. Ja, wir tun sie eigentlich begleiten auch in ihrem weiteren Vorgehen. Ja, das finde ich sehr wichtig. Und die Opferberatungsstellen haben auch die Möglichkeit, im Rahmen des Opferhilfegesetzes finanzielle Hilfe zu leisten.
Das ist eine gute Sache.
Ja.
Ich tue dir ein paar Adressen unter in die Shownotes. Ja, und was würden wir jetzt antworten auf die Frage von der Kira, die jetzt eigentlich will,
also Kira ist Blancas Freundin.
Ja, das ist die Freundin, die ganz am Anfang in die Villa Margarita ist gekommen. Was soll sie machen, für das ihr bei der nächsten Silvesterparty das nicht passiert?
So wie ich mit 18. Nie ein Getränk aus den Augen lassen. Nicht von Freunden auch Getränke annehmen. Das Getränk wirklich auch die Hand drauf haben, also wirklich in der Hand haben oder in der besten Freundin weitergeben aufs WC. Das sind so die Momente, wo man Lücken aufbaut.
Und wenn man eingeladen wird, dann immer direkt an die Bar mitgehen und vom Barkeeper direkt Getränk nehmen. Das ist ganz wichtig. Also man soll nicht immer alles ablehnen.
Kontrolle ist besser.
Genau. Also, schauen, von wem man den Drink wirklich annimmt. Und, das haben wir vorhin schon gesagt, man soll sich um die Freunde, die Freundinnen kümmern und schauen, dass gleich viel zusammen hergehen, wie auch zusammen wieder
gehen. Ja, Einheit. Und wenn man unerklärlicherweise so sich berauscht fühlt, schläfrig oder schwindelig ist, oder auch einfach schlecht ist, dann doch bitte in ein sauberes Glas bisschen und einfach mal in den Kühlschrank stellen und mal am Morgen überlegen, wie es einem geht. Das kann man im Nachhinein kann man den Urin ganz gut untersuchen. Vor allem, wenn man irgendwie erwacht und so einen Filmriss hat, das ist sicher nicht normal, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Und eigentlich auch nicht sofort duschen, wenn man das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht ganz. Ich weiss, dass man das begreiflicherweise sofort als erstes tun will. Das ist so wie ein Reflex. Ja. Aber eigentlich könnten da wertvolle Spuren einfach weggespült werden.
Ja, und den Zeitfaktor nicht aus den Augen lassen, also keine Zeit verlieren, sich bei der Polizei oder auch im Spital melden.
Genau, die Polizei ist noch so, man kann sich direkt bei der Polizeiwache natürlich melden oder einen Notruf 112, 117 wählen. Und in Bern ist es eben möglich, wegen dem Berner Modell, dass man auch direkt den Polizeibeamten kontaktieren kann.
Mit einer normalen Festnetznummer.
Genau, 031 332 77 77, das habe ich so gehört.
Darf ich das auch in die Show Notes stellen?
Ja.
Das habe ich im Fall auch nicht gewusst.
Weil dort kommt man auf einen Anrufbeantworter und dort kann man Name und Telefonnummer hinlassen. Dann wird man ganz sicher ganz schnell von einer Polizistin, also von einer weiblichen Beamtin, zurückgerufen und er auch beraten und betreut. Mhm. Und gemäss Fachverantwortlich für Sexualdelikte von Kapo Bern ist auch so ein bisschen in Bearbeitung, so ein Online-Kontaktformular sogar, dass man sich auch online kann melden und direkt einen Termin mit einer Polizistin kann machen.
Das ist auch noch wichtig, weil jede fünfte Frau hat sexualisierte Gewalt erlebt. Und nur 8% von allen sexuellen Übergriffen werden gemeldet. Mhm. Also, ja, das geht gar nicht.
Nein. Darum machen wir ja auch den Fall.
Ja, und weil man sich eben immer noch zu fest schämt, also du hast noch einmal Madame Bellico verweisen, weil schämen sollte sich der Täter und nicht das Opfer. Und im Zweifelsfall, also ich bin der Meinung, immer anzeigen.
Aha. Ja.
Ich gehe sogar noch weiter. Ja, ich glaube, da wird zu viel noch entdeckt, weil man eben das Gefühl hat, ich habe ja vielleicht noch mitgemacht, ich habe vielleicht noch, meine Freundin hat mit Kira hat vielleicht gesagt, ich bin gut drauf gewesen, ich habe nicht heim wollen und ich habe ja wirklich auch ein bisschen viel Alkohol zusätzlich gehabt, dass man irgendwie den Fehler noch bei sich sucht und die Scham bei sich behaltet. Ja, das ist
ja, man scheucht manchmal den Aufwand so konsequent. Was bedeutet das für mich? Aber wenn man nachher Jahre allein mit sich, mit dem Thema allein steht, das ist dann auch eine grosse Belastung. Und dann macht es sicher Sinn, dass man es wie übergeht.
Also für uns ist eigentlich wichtig, bei dem Fall, dass man weiss, wie wirkt überhaupt die K.O.-Tropfen, oder? Also, das können wir noch mal kurz wiederholen als Take-Home. Was sind so die Symptome?
Also nicht nur gerade K.O., sondern anfänglich eben die Euphorie. Das habe ich nicht gewusst. Manipulierbarkeit, gefügig machen sozusagen.
Genau. Mhm. Genau.
Man sollte nach einem Vorfall nicht duschen oder baden und sich auch nicht sofort die Hände waschen.
Die Hände waschen,
ja. Das ist schwierig, aber wenn Dosierung mit dem Blackout, das finde ich noch eine Herausforderung, dass du gerade irgendwie schaltest, dass jetzt nicht
du bist duschen. Ja, du wachst ja nicht
das mit einem klaren Kopf. Das ist nicht ganz ohne. Ja. Aber im Urin sind die K.O.-Tropfen ja nur 8 bis 12 Stunden auch nachweisbar. Im Blut ist es noch weniger, 6 Stunden, darum wirklich wenn man Verdacht hat, auch mit der Kollegin, so haben wir es im Sommer gemacht, wir haben auch gerade 144 angerufen und die haben dann das auch alles schon gerade in den Weg geleitet. Geht es eigentlich auch mit Haaranalyse?
aber nein, da braucht es schon einen regelmäßigen Konsum vom GHB, das im Haar. Ja. Also so einmalig.
Das wäre dann wirklich unser Fall Bellico, oder wie heisst es? Wahrscheinlich chronisch.
Ja, genau.
Und das macht es auch nach einmal, macht es auch nicht süchtig. Also man hat nicht irgendwie das Gefühl, man muss es wieder haben. Also das sind ja viele, jetzt habe ich die Drogen bekommen, habe jetzt irgendwie, bin nicht süchtig. Nein, das natürlich nicht. Nach einmal hat man noch kein
Suchtpotenzial. Aber eben der Zeitfaktor, der ist allgemein sehr wichtig, eben wegen der Spurensicherung.
Am besten innerhalb von 24 Stunden eben auch Gyni-Untersuchung machen, weil die Verletzungen so schnell heilen und auch weil die Spuren einfach, natürlich, sie frisch sind, kann man sie dann eben aufbewahren und verwerten. Mhm. Und das ist mir einfach auch ganz wichtig. Also die medizinische Untersuchung, Betreuung unterscheidet sich nicht, ob man eine Anzeige machen will oder nicht. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Und dann hat man dann in aller Ruhe Zeit zu überlegen, was mache ich mit dem jetzt? Wie geht es mir damit? Was ist für mich, was stimmt für mich? Anzeigen oder nicht? Und man kann es dann immer noch auswerten, oder? Für einen späteren Zeitpunkt.
Genau. Und eben, wir haben gesagt, das mit dem Bissl haben wir gebracht. Kleider aufbewahren, nicht wechseln. Und auch die Lippenlage, das ist natürlich noch wichtig, die würde man nämlich grundsätzlich meistens nicht aufbewahren. Meistens kann man die mitbringen. Und so einfach kann man Spuren festhalten.
Ja, und vor allem wirklich Kontakt aufnehmen mit dem Notfall oder mit der Polizei, auch wenn man noch nicht weiss, was man jetzt Anzeige machen, wenn man sich der ganzen Geschichte auch noch nicht ganz bewusst ist oder im Klaren ist, was man daraus macht, einfach zuerst melden. Lieber dann ist zu viel, zu wenig.
Hey, ich würde sagen, jetzt haben wir alles im Köcher für unsere Party gut zu feiern.
Genau. Wir gehen in einen geschlossenen Kreis, wir sind safe.
Du kommst mit mir und du gehst mit mir rein.
Ja, genau. Schlaf in deinem Räumchen. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.